Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Down, Set, Talk Bonusfolge mit mir, Adrian Franke. Ja, wir hatten ja diese Woche in der Hauptfolge euren reich gefüllten Mailbag. Ja, nochmal danke dafür. Wir haben wirklich richtig viele Fragen bekommen, konnten dementsprechend nicht ansatzweise alle beantworten. Ich dachte mir, einfach ein paar davon nochmal rauszunehmen, nochmal in einer Bonusfolge zu beantworten, weil ich sie spannend fand oder weil ich glaube, dass man gut drüber diskutieren kann. Und die erste davon kommt direkt von Mitja Schmidt. Wer sind Stand jetzt eure Favoriten auf eine Playoff-Teilnahme? Werden natürlich oder nach den Division-Folgen nochmal ausführlicher auf Predictions, auf unsere große finale Saison-Preview, all das nochmal extra eingehen. Aber ich dachte, man kann da jetzt auch schon eigentlich ganz, ganz interessant drüber diskutieren oder sich Gedanken drüber machen und so ein bisschen das Bauchgefühl da auch mit entscheiden lassen. Und dann habe ich es im Endeffekt so in zweieinhalb Kategorien gewissermaßen unterteilt, nämlich meine in Anführungszeichen natürlich sicheren Playoff-Tipps, also die Teams, bei denen ich wirklich fest davon ausgehe, dass wir sie in den Playoffs sehen werden, dann die Teams, die ich vermute, dass sie in die Playoffs kommen und dann die, die ich so auf der Kippe sehe, so wo verschiedene Faktoren das mehr zu einer ausgeglichenen Sache machen. Die sicheren Playoff-Tipps für mich, also die Teams, die ich definitiv in der Postseason Stand heute erwarten würde, sind die Patriots. Ich glaube immer noch, dass solange Brady und Belichick da zusammenwirken, dass die ein sicherer Playoff-Kandidat sind, auch wenn die Division, denke ich, in Form der Jets und der Bills dieses Jahr besser sein wird oder stärker sein wird. Ich glaube trotzdem, dass die Patriots die Division auch gewinnen werden. Die Chiefs, wir haben in der Folge drüber gesprochen, sind ein Team, wo man ein bisschen mal schauen muss, ob die vielleicht so ein klein wenig enttäuschen könnten, ob die vielleicht nur 11 Spiele irgendwie gewinnen, ob die vielleicht nicht an das Vorjahreslevel rankommen. Davon würde ich sogar ausgehen. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, das zu erwarten, dass Patrick Mahomes diese Saison so wiederholen kann. Wir müssen davon ausgehen, dass Tyreek Hill vorerst mindestens mal nicht zur Verfügung stehen wird. Die Offensive Line wurde ein bisschen schlechter. Die Defense wird komplett neu zusammengestellt, so mehr oder weniger. Also ich glaube schon, dass die Chiefs nicht auf dem Level sein werden, auf dem sie letztes Jahr waren. Ich sehe sie trotzdem definitiv in den Playoffs. Bin mir nicht sicher, ob es als Division-Sieger sein wird oder als Wildcard-Team, weil ich habe auch in meinen sicheren Playoff-Tipps die Chargers mit dabei. Chargers sind für mich eines der komplettesten Teams in der Liga. Die Offensive Line macht mir bei denen nach wie vor Sorgen. Ich glaube immer noch, dass das wirklich eine Schwachstelle ist. Gerade die Problemzonen, die sie eben letztes Jahr hatten, die haben sie nicht signifikant verbessert. Da ist keiner jetzt gekommen, wo man sagt, der wird sofort starten. Dementsprechend, wenn man sich die Line anschaut, wenn man sich anschaut, wie viel Rivers dann im letzten Saisondrittel und in den Playoff-Spielen, in beiden auch, in Patriots und gegen die Ravens, wie viel er da unter Druck stand, das war beides mal an die 50%. Das ist viel zu viel und das ist keine Umstände, unter denen die Chargers langfristig gewinnen können. Das heißt, die Line muss man auf jeden Fall ankreiden, aber ansonsten ist Rivers für mich einer der besten Quarterbacks immer noch in der NFL. Du hast ein sehr, sehr gutes Wide-Receiver-Duo mal mit Keenan Allen und Mike Williams. Mit den beiden Running-Backs wieder fit, gehe ich auch davon aus, dass sie wieder mehr mit beiden gleichzeitig auf dem Feld spielen werden. Das hat letztes Jahr eigentlich ganz gut ausgesehen. Und dann sollte die Defense eigentlich eine der besten der Liga sein. Mit einem sehr, sehr guten Draft jetzt natürlich nochmal, wo da auch nochmal Spieler dazukommen, die, denke ich, beide starten werden relativ schnell. Jerry Tillery erwarte ich eigentlich relativ schnell in der Defensive Line. Nasir Adderley erwarte ich auch relativ schnell auf dem Feld. Also da hat die Defense kaum wirkliche Schwachstellen. Der Pass Rush sollte sehr gut sein mit Ingram und Bosa. Das Linebacker-Core wurde nochmal ein bisschen mit Thomas Davis verbessert und vor allem auch mehr Tiefe dazugeholt. Die Secondary sollte richtig gut sein. Chargers spielen ja viel mit drei Safeties. Da denke ich, dass sich das mit Adderley auch fortsetzen wird. Also das ist eigentlich ein Team, wo es mich echt wirklich, wirklich überraschen würde, wenn die nicht in die Playoffs kommen, trotz dieser Probleme, die sie immer noch in der Offensive Line haben. Die Colts habe ich auch aufgeschrieben. Ich glaube, dass die Colts den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen werden. Das ist ja ein Team, was wirklich sich sehr nachhaltig jetzt auch aufgestellt hat und sehr mit Verpflichtungen und auch mit der Kaderzusammensetzung Spieler, die, glaube ich, langfristig auch wirklich Erfolg bringen werden und das dann mit einzelnen Spielern verstärkt haben, wie einem Justin Houston, vor allem die sofortige Wirkung, sofortige Durchschlagskraft mitbringen. Die Offense sollte gut sein. Ich glaube, die Colts letztes Jahr waren natürlich sehr von, vom Scheme abhängig, weil ihnen auch ein bisschen die Feuerkraft gefehlt hat. Ich denke, dass das dieses Jahr anders sein wird. Mit Devin Funches haben sie diesen Big Body Receiver, der ihnen eben die Jahre davor oft gefehlt hat, neben T.Y. Hilton. Paris Campbell sehe ich in dieser Speed-Slot-Rolle. Die Colts wollen eigentlich oder haben auch sehr viel 3-Receiver-Sets letztes Jahr gespielt und ich denke, dass sich das auch fortsetzen wird und wir werden so eine Mischung aus diesen gefährlichen 2- und 3-Tight-End-Sets sehen, aber dass der Kern der Offense die 3-Wide-Receiver sein werden und dass es eine Offense sein wird, die, glaube ich, immer noch echt schwer zu stoppen sein wird, natürlich vor allem mit dieser Offensive-Line und mit Andrew Luck. Also Colts habe ich auch drin, die Saints, denke ich, sind auch für mich ein ganz klarer Playoff-Kandidat oder ein ganz klares Playoff-Team. Die sind jetzt noch, ich würde vermuten, im letzten Jahr in diesem Titelfenster mit Drew Brees, mit dieser Offense, die sie haben, mit einer Defense, die über die letzten Jahre sich echt auch verbessert hat, wo wir auch letztes Jahr im Laufe der Saison wirklich nochmal eine Entwicklung gesehen haben. Also Saints habe ich auch mit dabei und die Rams. Ja, Rams ein bisschen vielleicht ein Wackelkandidat, einfach weil man mal schauen muss, wie da die Offensive Line funktioniert, welche Anpassungen Sean McVay vornimmt, wie Jared Goff damit umgehen kann, ob er das aufs Feld bringen kann. Aber grundsätzlich ist dieses Rams-Team immer noch richtig, richtig gut besetzt und hat einen super Coaching-Staff. Es ist ja nicht nur McVay, es geht ja auch wirklich über McVay mit Wade Phillips und mit dem Special-Teams-Coach. Und da ist wirklich sehr, sehr viel Qualität vorhanden. Also für mich die sicheren, in Anführungszeichen, Playoff-Tipps, Patriots, Chiefs, Chargers, Colts, Saints und Rams. Die nächste Kategorie dahinter, da habe ich die Eagles drin. Ich glaube, dass die Eagles, die hängen natürlich sehr von Carson Wentz Gesundheit ab. Und das ist jetzt mittlerweile sowas, wo man ein Auge drauf haben muss, generell. Ich glaube, das kann man nicht als gegeben voraussetzen, dass Wentz jetzt einfach fit bleibt. Wenn er fit bleibt, dann sind die Eagles für mich näher an dem ersten Topf sogar noch dran. Dann glaube ich, dass die auch ein ganz, ganz klarer Playoff-Kandidat sind. Ich habe die Vikings da auch drin. Ich glaube, dass die Vikings mit einem verlässlichen offensiven Scheme, würde ich es vielleicht mal bezeichnen, von Gary Kubiak, dass die ihre Offensive Line verbessert haben, dass die Offense generell so ein bisschen runder laufen wird, ein bisschen konstanter laufen wird und die Defense sollte eigentlich richtig, richtig stark wieder sein. Und dementsprechend sind die Vikings für mich in einer unheimlich engen NFC North so ein klein wenig der Favorit aktuell, kann sich aber auf jeden Fall noch ändern bis September. Die Falcons sehe ich da auch mit dabei und die Falcons für mich sind für so ein bisschen die Frage ist auch, bleiben sie fit einmal, defensiv vor allem, und dann funktioniert das, was sie sich da in der Offensive Line im Draft jetzt geholt haben und in der Free Agency, greift es gleich zusammen, funktioniert es gleich zusammen. Wenn ja, sind die Falcons auch wieder ein richtig gefährliches Team und dann sind die ähnlich wie die Eagles ein Kandidat, um näher noch an diesen ersten Topf, glaube ich, ranzurücken. Danach kommen für mich so diese Teams, wo ich sage, so ein bisschen 50-50. Da gehören die Cowboys dazu. Cowboys sollten wieder ein starkes Team sein. Ich sehe aber durchaus auch Szenarien, wieso es vielleicht nicht für die Playoffs reicht, gerade mit einem neuen Offensive Coordinator, einem unerfahrenen. Ein bisschen Inkonstanz generell auch in der Offense. Kann die Defense dieses hohe Niveau vom letzten Jahr halten? Also da sicher einige Fragen. Die Browns, die Steelers gehören da auch mit rein. Für mich die Texans, die Packers und die Bears, um in der NFC North auch zu bleiben, sind auch Kandidaten für mich, wo, glaube ich, es am Ende echt eng sein könnte, so dass irgendwie ein Spiel entscheidet, ob sie reinkommen oder nicht. Seahawks, also das ist so diese Kategorie, kann durchaus reinkommen, würde mich aber auch nicht schocken, wenn sie nicht reinkommen. Das wäre so meine etwas ausführliche Antwort auf diese Frage. MA78 hat gefragt, welches ist eures favorisiertes Offensiv-Scheme bzw. Offensivphilosophie, wenn ihr selbst eine Offensive aufbauen könntet als Coordinator? Finde ich grundsätzlich eine super spannende Frage. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, auf was ich den Fokus eher setzen würde. Also für mich stand letztlich alles so ein bisschen unter der Überschrift Flexibilität ist Trumpf. Also ich würde mich nie so sehr auch jetzt auf ein Scheme irgendwie festsetzen, zu sagen, ich will, dass alles in der West Coast basiert ist oder sowas, sondern ich würde immer versuchen, einerseits flexibel zu bleiben und mich andererseits auch an die Qualität und Stärken der eigenen Spieler anzugleichen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite würde ich so ein paar Grundregeln immer versuchen umzusetzen. Und dazu gehört eben das Passen bei First und Second Down, wo es Passen deutlich effizienter noch ist, weil die Defense wirklich nicht weiß, was kommt. Das Run-Game vom Grundsatz her eher als ein Mittel nutzen, um eine Führung zu verteidigen, als ein Mittel, um eine Führung herauszuarbeiten. Ich würde Play-Action intensiv nutzen, weil wir jetzt seit Jahren einfach sehen, wie effizient Play-Action einfach funktioniert, egal ob das Run-Game gefährlich ist oder nicht. Play-Action macht in den allermeisten Fällen das Passspiel effizienter und vor allem einfacher für den Quarterback. Ich würde versuchen, Matchups zu kreieren über Formationen, über individuelle Spieler und über Route-Kombinationen. Ich würde versuchen, schwer ausrechenbar zu sein, indem man sich eben von Woche zu Woche und aber auch gegnerabhängig verändern kann. Das ist dann wieder auch dieser Flexibilitätsfaktor. Da glaube ich im Endeffekt, zu diesen Punkten entwickelt sich die Liga auch generell mehr und mehr hin. Die Rams hatten letztes Jahr natürlich immensen Erfolg mit diesen sehr, 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 sehr drastisch umgesetzten 11-Personnel und geringer Formationsvielfalt. Die Rams waren ja wirklich sehr eindimensional, was ihre Formation anging. Aber wir haben eben auch gesehen, dass das so ein bisschen an Grenzen gestoßen ist. Nicht erst im Super Bowl gegen die Patriots, da ist es so richtig dann gegen die Wand gestoßen, sondern auch ja schon im letzten Drittel etwa der Regular Season, unter anderem gegen die Bears und gegen die Eagles. Die Rams waren unglaublich gut darin, aus diesen sehr identischen Formationen und Personnel-Groupings schwer lesbar zu sein, weil sie ein sehr, sehr gutes Play-Action-Passspiel hatten und ein sehr, sehr gutes Run-Game aus diesen Plays heraus. Sie die ganze Breite des Feldes genutzt haben, dann mit den Route-Kombinationen auch. Und die Defense oft nach dem Snap nicht wusste, ob es ein Run oder ein Pass ist. Und das ist gefährlich auf jeden Fall. Aber wenn Teams darauf Antworten hatten, also dass sie sich nicht so sehr von diesem Szenario quasi gewissermaßen, was passiert nach dem Snap, dass sie davon nicht so sehr abhängig waren, weil sie selbst beispielsweise die Line of Scrimmage dominieren konnten, dann haben wir eben da wirklich auch gesehen, dass die Rams an Grenzen gestoßen sind, wenn Jared Goff kontinuierlich ins Kurzpassspiel gehen musste, weil Teams ihm die Big Plays weggenommen haben, gezielt mit der Coverage. Also da werden wir sicher auch eine Entwicklung sehen. Grundsätzlich glaube ich, die Punkte, die ich gerade gesagt habe, das ist so das, wo ich eher mich ausrichten würde und gar nicht so sehr auf eine bestimmte Offensivphilosophie gehen würde. Dennis SK hat gefragt: Glaubt ihr, dass es für Quarterbacks in Zukunft schwieriger wird, einen großen Vertrag nach dem vierten bzw. fünften Jahr zu erhalten, also nach dem Rookie-Deal? Aktuell liegt ja die Idee eines teuren Teams plus junger Quarterback im Trend und die Quarterback-Gehälter schießen weiterhin in die Höhe. Also das ist natürlich das Idealszenario, ne? Wenn wir sagen, man hat einen jungen Quarterback, der günstig ist, also der noch in seinem Rookie-Vertrag ist, und bauen um den herum dann ein teures Team auf. So das, was die Browns im Prinzip gerade machen. Das ist das Idealszenario. Irgendwann muss man natürlich auch diesen Quarterback bezahlen. Also das kommt dann ja nach diesem vierten bzw. fünften Jahr, je nachdem, ob es ein Erstrundenpick war oder nicht. Ich glaube grundsätzlich nicht, dass es so weit kommen wird, dass Teams wirklich dann nach dem Rookie-Vertrag sagen, wenn der Quarterback jetzt nicht wirklich ein Reinfall war, wenn der jetzt 4 Jahre gestartet hat und gute Leistung, solide Leistung gebracht hat, dann glaube ich nicht, dass Teams so weit gehen werden zu sagen, ja, wir versuchen jetzt lieber, uns einen anderen Quarterback zu finden und gehen da das Risiko ein. Und das führt auch wieder ein bisschen zurück auf diese Prescott-Debatte, die wir hier hatten. Teams haben Angst davor, die Sicherheit, die ja auch ein durchschnittlicher Quarterback, also sagen wir jetzt mal Top 14 bis Top 18, irgendwas in der Richtung, wo ja Prescott auch reingehört, so einen durchschnittlichen Quarterback, diese Sicherheit, die der eben gibt, diesen hohen Floor, wenn man so will, aufs Spiel zu setzen. Im Vakuum betrachtet wäre es natürlich sinnvoll, genau wie auf jeder anderen Position auch, bei den Quarterbacks eben auch zu versuchen, sich permanent zu verbessern. Nicht unbedingt, indem man zwangsläufig den Starter jedes Jahr jetzt austauscht, aber indem man eben immer wieder auch mal hohe Picks in die Position investiert, ob das jetzt das kann mal ein später Erstrundenpick sein, ein Zweitrundenpick, ein Drittrundenpick, so wie ich es ja in der großen Mailback-Folge anhand des Patriots-Beispiels erklärt habe. Also das Problem damit ist eben, wenn wir von der Quarterback-Position und von dem Austauschen dann wirklich des Quarterbacks sprechen, GMs und Headcoaches arbeiten nicht immer mit der ersten Priorität im Kopf, das Team langfristig besser zu machen. Das ist natürlich ein Teil davon, aber sie arbeiten auch mit der Priorität, ihren Job zu sichern. Und das heißt oft auch kurzfristiger Erfolg. Und leider ist es in der NFL, so wie in eigentlich jeder großen sportlichen Sportliga so, dass Trainer und Manager, GMs, nur ein gewisses Maß an Erfolglosigkeit überstehen, bevor sie eben ihren Job verlieren. Das ist ja einfach die Realität der Sache. Jetzt sagen wir, die Cowboys trennen sich von Prescott, weil sie entscheiden, dass sie ihm eben keine 30 Millionen Dollar zahlen wollen. Und es gibt ja auch eben immer wieder Stimmen, die das beispielsweise bei Goff und den Rams auch in den Raum stellen. Ganz akut jetzt dieses Jahr, Mariota und Jameis Winston sind ja in diesem Szenario. Sagen wir, also, das passiert, Cowboys machen das, aber es gibt eben keinerlei Garantie, dass du danach eine vernünftige Lösung findest. Und die Wahrscheinlichkeit sagt ja nun mal eher, dass man sich erstmal verschlechtert, weil es einfach nicht so viele Quarterbacks gibt, die in diese Kategorie über Prescott in die, vorstoßen können. Also in die, wenn wir jetzt überlegen, Prescott ist so irgendwo im Top-Platz 14 bis 16 in der NFL. Es gibt einfach nicht viele Quarterbacks auf der Welt, die in diese Elite-Top-12-Kategorie vorstoßen können, jetzt mal theoretisch gedacht. Und wenn das passiert, also Prescott weg und man sucht sich dann quasi eine Alternative, hast du keinerlei Garantie, wann du das nächste Mal einen Quarterback findest, der überhaupt auf Prescotts Level ist, geschweige denn darüber hinausgeht. Und deswegen kann ich ehrlicherweise nicht nur nachvollziehen, warum GMs das so entscheiden. Ich würde es vermutlich genauso machen, mit dem Unterschied, dass ich im Draft regelmäßig Quarterbacks eben in der zweiten, dritten Runde draften würde, einfach um, jetzt mal locker gesagt, einfach um immer wieder mal so ein Lotterielos zu haben. Und vielleicht trifft man, vielleicht findet man ja eben den Russell Wilson dann in der dritten Runde. Und natürlich könnte Dallas sagen, wir zahlen jetzt einem Quarterback 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, was auch immer, investieren die restlichen 25 Millionen, die wir dann bei Prescott im Jahr sparen, in einen Pass-Rusher und einen Cornerback jetzt beispielsweise. Aber wenn dann im Gegenzug eben der Quarterback, den sie dann haben, statt der 15, 16, 17 Beste zu sein, nur noch der 27 Beste ist oder sogar noch schlechter, dann muss man eben wirklich die Frage stellen, was bringt dir das? Ich bin absolut davon überzeugt, dass du eine deutlich höhere Titelchance hast, wenn dein Quarterback gut ist und der Rest des Kaders Löcher hat, während umgekehrt, also wenn der Rest des Kaders super ist, aber dein Quarterback eben schlecht, dann muss wirklich alles absolut perfekt funktionieren, damit man mit einem schlechten Quarterback gewinnen kann und vor allem langfristig gewinnen kann. Ich glaube, das ist fast unmöglich, ehrlich gesagt, in der NFL. Das eine Team, das da eben wirklich so dieser spannende Testcase gerade ist, sind wirklich die Raiders. Gruden hat mehr Job Security als irgendein anderer Coach oder GM in der NFL, außer vielleicht Bill Belichick. Und er hat eben genauso einen Quarterback, der in dem unteren Durchschnitt irgendwo anzusiedeln ist mit Derek Carr. Für mich auch nochmal ein paar Plätze hinter Prescott. Also Gruden hat jetzt diese Situation im Prinzip in der kommenden Saison. Und deswegen glaube ich auch, dass die Gerüchte, dass die Raiders an Kyler Murray Interesse hatten, dass die überhaupt nicht aus der Luft gegriffen waren, sondern ich glaube, dass da wirklich was dran war. Wenn Carr jetzt dieses Jahr nicht überzeugt, dann werden wir da nächstes Jahr in Oakland, beziehungsweise dann ja Las Vegas, wird Gruden, glaube ich, genau diesen Schritt machen, nämlich die in Anführungszeichen Sicherheit des durchschnittlichen Quarterbacks aufgeben und versuchen, einen zu finden, mit dem man in das Elite-Level vorstoßen kann. Und ich glaube, das ist grundsätzlich auch der richtige Schritt. Nur haben eben kaum Verantwortliche in der NFL diese Jobsicherheit, die John Gruden in Oakland hat. Mighty Going Far hat gefragt, auf was achtet ihr bei der TV-Übertragung? Ich würde gerne sehen, was in der Offense vor dem Snap, im Snap vorhat und danach einschätzen, wie erfolgreich der Spielzug war. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, wo man, glaube ich, drauf achten kann, einfach mal so für den Start. Fängt natürlich erstmal an mit der Formation. Ist es eine enge Formation? Ist es eine Spread-Formation? Welche Spieler stehen auf dem Feld? Also sind es jetzt drei Tight Ends oder sind es vier Wide Receiver? Und dann daraus eben Tendenzen erkennen. Manche Teams nutzen enge Formationen gezielt, um daraus auch zu werfen, so wie beispielsweise die Rams letztes Jahr. Andere wollen aus engen Formationen vor allem laufen. Da muss man dann natürlich in jedem Spiel schauen und kann sich dann im Vorfeld, wenn man jetzt ein Spiel gezielt schaut, mit den Teams natürlich auch befassen. Aber dafür muss man die Tendenzen der jeweiligen Teams dann kennenlernen. Spread Formations sind immer noch meist ein Indikator für einen Pass. Aber ich denke, dass intelligente Coaches und intelligente Teams auch mehr und mehr versuchen werden, aus Spread-Formationen herauszulaufen, um eben gegen eine leichte Box laufen zu können. Zweiter Punkt dann, Quarterback, steht er in der Shotgun oder steht er an der Center, also direkt hinterm Center oder ein paar Yards dann dahinter? Ja, letztes Jahr haben Teams, wenn sie in der Shotgun standen, in 75% der Fälle den Ball geworfen und nur in 25% einen Run gespielt. An der Center waren es in 68% der Fälle ein Run-Play, also fast der entgegengesetzte Wert. Heißt natürlich nicht, dass es allgemeingültig ist, aber auch da wieder, es geht ja darum, Tendenzen letztlich zu erkennen. Und da kann man sich auch auf Teams natürlich vorbereiten, aber man kann auch im Laufe eines Spiels bei den jeweiligen Teams Tendenzen erkennen. Was machen sie, wenn der Quarterback an der Center steht? Was machen sie, wenn er in der Shotgun steht? Ich achte außerdem auch immer darauf, was sie mit Motion machen. Also stellt sich beispielsweise ein Running Back oder Fullback als Outside Receiver auf und dann vor allem eben, wie reagiert die Defense darauf? Geht ein Linebacker mit nach außen? Oder steht plötzlich irgendwie der Nummer 1 Cornerback dem Fullback gegenüber? Weil ersteres, wenn der Linebacker mitgeht, ist natürlich ein relativ klarer Indikator für Man-Coverage. Letzteres für Zone-Coverage, und das kann man auch bei anderen Spielern beobachten. Also wenn jetzt ein Wide Receiver sich komplett von der linken auf die rechte Seite bewegt vor dem Snap, verfolgt den Cornerback übers Feld, übergibt er den Spieler an jemand anderen, da sieht man dann schon relativ klar, oder kann man schon relativ klar Tendenzen daraus erkennen. Dazu kommen natürlich so allgemeine Sachen wie Down, Distance, Spielstand, generelle Play-Calling-Tendenzen. Was hat das Team bisher gemacht in dem Spiel bei First Down, bei Second Down? Sind sie bei gefühlt jedem First Down gelaufen oder haben sie da durchgemischt oder waren sie sogar passlastiger bei First Down? Also so, wenn man wirklich versuchen will, Spielzüge vor dem Snap zu erkennen, dann muss man ein Gefühl dafür kriegen, wie das Team seine Offense spielen will. Und das kriegt man letztlich nur dadurch, dass man sich entweder auch darauf vorbereitet, aber vor allem dann, dass man schaut, was sie in dem Spiel machen. Motifert hat gefragt, wie wichtig ist eurer Meinung nach die Stimmung oder Teamchemie und das Vertrauen in einem Lockerroom, um in der NFL als Franchise erfolgreich zu sein? Prominentestes Beispiel ist ja Pittsburgh. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr wichtig, wichtiger als ich auch oft selbst zugeben will, weil das ist so ein, ja, das ist so ein unheimlich schwer kalkulierbarer Faktor. Man kann es natürlich von außen sowieso unmöglich beurteilen. Man kann es nicht anhand irgendwelcher Statistiken oder irgendwas beurteilen. Man merkt es eben dann, wenn es schwierig wird für ein Team. Also wenn ein Team mal ein paar Spiele verliert oder wenn von außen irgendwas passiert, irgendein Spieler einen Trade fordert oder in den Holdout geht, was auch immer, wie das Team dann auf solche Situationen reagiert. Ich glaube, du brauchst da klare Leader, die das entsprechende Standing intern auch haben, die das Team auch zusammenhalten, wenn es eben schwierige Phasen gibt. Und du brauchst diese Spieler, die mit gutem Beispiel vorangehen. Ich bin immer noch davon überzeugt, und das hört man auch immer wieder, gerade jetzt in dieser Zeit, so im Mai, wo die Rookies ihre ersten Wochen beim Team waren, am schnellsten lernen junge Spieler, glaube ich, anhand des Beispiels, dass die Stars und die Anführer im Team innerhalb des Teams mit ihrem eigenen Verhalten setzen. Also wenn du einen Spieler hast, der ein anerkannter Spieler ist und der geht mit positivem Beispiel voran, der macht extra Schichten, der achtet auf seine Ernährung, der geht nicht Party machen, sondern achtet auf seine Schlafenszeit und so weiter und so fort. Also all diese Faktoren gehören da natürlich auch dazu. Ganz zu schweigen, Leute, das kommt natürlich auch dazu, die technischen Faktoren auf dem Feld. Wenn man da einen hat, an dem man sich wirklich ranhängen kann und der es gewissermaßen auf Ideallevel umsetzt, dann ist das ein unheimlich hoher Wert für ein Team, auch wenn da natürlich wieder gilt, es ist schwer, das irgendwie zu analysieren oder zu quantifizieren. Natürlich gewinnst du damit nicht alleine, also du gewinnst nicht nur, weil du eine super Teamchemie hast. Wenn du aber keine gute Teamchemie und keine guten Leader hast, ist es, denke ich, umgekehrt sehr schwer, ohne das zu gewinnen. Also da musst du individuell schon sehr, sehr talentiert sein und hoffen, dass es möglichst wenige Rückschläge gibt, die das Team innerhalb des Lockerrooms herausfordern oder vor Probleme stellen. Wenn du so gut bist, dann, dass das quasi nicht ins Gewicht fällt, dann kann man auch so gewinnen. Aber wenn wir jetzt auf die NFL gerade schauen, wo wir immer davon reden, wie ausgeglichen die Liga doch ist, dann ist es nahezu nie der Fall, dass ein Team so gut ist, dass es keine Rolle spielt. Und deswegen, für meinen Geschmack muss das erfüllt sein. Es ist nicht der wichtigste Faktor, aber es ist ein Faktor, der erfüllt sein muss. Christian hat gefragt, was haltet ihr von Nick Mullens? Ich fand, er hat letztes Jahr einen guten Job gemacht, ist jung, eventuell noch formbar. Ist es ein ewiger Backup oder hat er Potenzial zu mehr? Ich würde ihn gerne über einen längeren Zeitraum sehen, Nick Mullens. Aktuell tendiere ich zu ein sehr, sehr guter Backup für eine sehr lange Zeit. Ich habe mir dann bei ihm mal ein bisschen die Zahlen genauer angeschaut und er hatte letztes Jahr im 49ers-Scheme generell in Kyle Shannons Offense generell sehr, sehr viele offene Würfe auch. Und die Statistiken bestätigen das, was die aggressive Passing-Quote, also seine Pässe in enge Fenster angeht, hat er gerade mal eine Quote von 12%. Das war der zweitniedrigste Wert. Nur Brock Osweiler hatte noch weniger. Hatte eine der niedrigsten Target-Tiefen, also wie weit er den Ball im Schnitt geworfen hat, war er so ungefähr 2 bis 3, teilweise sogar 4 Yards hinter der Liga-Spitze im Durchschnitt. Hat einen der niedrigsten Werte bei Air Yards to the Stick. Das ist eine Statistik, die misst, wie der Quarterback im Verhältnis zum nächsten First-Down-Marker seine Pässe platziert. Also die richtig guten Quarterbacks oder die richtig aggressiven Quarterbacks. Winston war da einer davon, Mahomes, Baker Mayfield auch, Jared Goff auch. Die werfen im Schnitt eben weiter als der nächste First-Down-Marker. Also es sind dann so Werte von zwischen 0,1 und 1,5, 1,6 meistens. Mullins lag da bei 1,4 im Minusbereich, glaube ich. Also auf jeden Fall im unter 1 im Minusbereich. Hat den Ball generell auch sehr kurz geworfen. Von seinen 239 Pässen im Feld sind 161 nicht weiter als 10 Yards geflogen. Also insgesamt hat er einfach sehr sicher innerhalb des Schemes gespielt. Und er hatte gute Ansätze, auf jeden Fall. Ich finde, er hat einen guten Rhythmus als Passer, einen guten Release. Da ist sicher auch noch Entwicklung möglich. Aber anhand dessen, was wir von ihm letztes Jahr gesehen haben, finde ich es jetzt schwierig zu sagen, dass er mehr als eben ein Backup sein kann. Nico Bellic hat gefragt, könnt ihr mir als Texans-Fan irgendwie Hoffnung machen für eine bessere Saison? Ja, wir haben relativ viel negativ über die Texans gesagt, auch so nach dem Draft. Also die Hoffnung natürlich erstmal sind die Starspieler, Deshaun Watson, die Andrew Hopkins, Wharton, Clowney. Das ist schon ein sehr, sehr hohes Elite-Level, was die Texans haben. Matt Khalil ist nicht gut, aber er ist ein Upgrade über das, was die Texans letztes Jahr in der Offensive Line hatten. Mit Titus Howard, jetzt hat man zumindest mal perspektivische Optionen als Offensive Line Upgrade, auch wenn der, denke ich, Zeit brauchen wird. Die Interior Line, glaube ich, kann zumindest solide sein. Im Endeffekt, und das war dann für mich so ein bisschen, als ich mir die Texans jetzt nochmal angeschaut habe, der zentrale Takeaway, wird die Offensive Line zwar ein Thema sein, aber wenn Bill O'Brien der Line mit Khalil und dann vermutlich wahrscheinlich irgendwann auch im Laufe der kommenden Saison mit Howard im Endeffekt mehr vertraut, als es letztes Jahr der Fall war, dann sehen wir, denke ich, auch wieder mehr offene Play-Designs und weniger Plays, bei denen ein, zwei Spieler, Tight Ends, Running Backs zusätzlich in Pass-Protection bleiben, weil O'Brien eben der Line nicht vertraut. Wenn dann Will Fuller fit bleibt, das ist immer ein kritischer Faktor. Und Kiki Cutie den nächsten Schritt macht. Und ich glaube, dass er das kann im Slot, als so die Slotwaffe eigentlich zwischen Hopkins und Will Fuller. Dann ist es potenziell schon wieder eine richtig gefährliche Offense, trotz dieser Line. Die Defense kann sowieso gut sein, auch wenn Outside Corner da für mich ehrlicherweise auch schon noch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Aber an sich, das Potenzial auch in der Offense ist echt immer noch da. Und deswegen sind die Texans jetzt für mich kein Team, wo ich sage, die erwarte ich in den Playoffs, aber sie sind ein Team, wo ich sage, da erwarte ich, dass sie bis ganz zum Schluss um die Playoffs mitspielen werden. Dennis Eskard gefragt, welchem Team traut ihr eine ähnlich dominante Dynastie wie die der Patriots zu und welche Gründe gibt es dafür und dagegen? Ja, im Moment müsste man vermutlich vor allem Cleveland und Kansas City da nennen, in meinen Augen. Also, du hast den Coaching-Staff, da hast du die beiden hochtalentierten jungen Quarterbacks und das ist für mich so die zentrale Ausgangslage, weil alles drumherum kann sich in der NFL so, so schnell verändern. Also ein Team, das jetzt eine gute Offensive Line hat, hat vielleicht in zwei Jahren eine richtig schlechte, weil ein Spieler zurückgetreten ist, einer sich schwer verletzt hat und nicht mehr auf sein Level rankam und ein anderer alt geworden ist. Und schon ist die Line von vielleicht der drittbesten, ist sie die 20. Beste oder irgendwas in der Richtung. Also das gilt für alle Positionsgruppen, das gilt auch für die Defense, deswegen ist ja auch defensiv die der Unterschied von einem aufs nächste Jahr deutlich größer noch als in der Offense. Das gilt für Wide Receiver, Wide Receiver Core. Kann ganz schnell diverse Sachen passieren, Running Back sowieso. Also alles in so einer Franchise ist eigentlich konstant im Fluss, was du haben musst. Und das ist ja das, was wir auch bei den Patriots eben immer wieder sagen. Coaching Staff, Quarterback. Wenn die zwei Sachen erfüllt sind und auf eine Art und Weise erfüllt sind, dass es eben nicht nur kurzfristig funktioniert, da wäre so das Beispiel, an das ich mich sehr, sehr gut erinnere, ist das in Arizona mit Bruce Arians und Carson Palmer. Das hat über zwei, drei Jahre super funktioniert. Darüber hinaus aber eben war es nicht, es war kein langfristiges Modell. Und anderswo sehen wir eben, wie so ein Modell langfristig zusammenwachsen kann und dann eben auch funktionieren kann, wenn der Head Coach so gut ist und der Quarterback so gut ist, dass sie eben über Jahre hinweg auch in der Elite ihres Fachs quasi zu Hause sind. Und ich glaube, dass die Chiefs das sein können. Andy Reid ist für mich einer der besten offensiven Playcaller, einer der besten Playdesigner, einer der besten Headcoaches auch in der NFL. Und Patrick Mahomes, er hat jetzt natürlich nur ein Jahr als Starter, aber für mich ist er aktuell der beste Quarterback. Und jetzt muss man mal auf die nächste Saison schauen. Aber grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass der in zwei Jahren außerhalb der Top 5, Top 6 steht, was die Quarterbacks angeht. Dementsprechend ist da beides von. Bei den Browns natürlich so ein bisschen eine Stufe drunter. Freddy Kitchens haben wir jetzt als als Playcaller, als Offensivcoach gesehen. Da war er sehr, sehr gut. Ob er das auch bleibt, wenn er der Headcoach ist, das wird sich erst zeigen müssen. Grundsätzlich aber ist der Trainerstab, den die Browns sich zusammengebaut haben, in meinen Augen auch wirklich gut. Und Baker Mayfield ist nicht auf Mahomes-Level, aber er hat auf jeden Fall das Potenzial, ein konstanter Top-10-Quarterback zu sein. Und das reicht dann schon auch, um konstant mit um Playoffs und darüber hinaus zu spielen. Und damit reden wir ja schon von einer Dynasty. Ich glaube, also so eine dominante Dynasty, wie die Patriots sie jetzt hatten, mit vor allem diesem zweiten Part der Dynasty gewissermaßen, ich weiß nicht, ob wir sowas in der NFL jemals sehen werden, solange das aktuelle Salary Cap und Draft-System installiert ist. Das ist extrem außergewöhnlich, aber wenn wir davon sprechen, welche Teams sind in der Lage, eine Dynasty sich aufzubauen, dann würde ich aktuell die Browns und die Chiefs ganz vorne sehen. Chiefs noch ein bisschen weiter oben. Die Patriots hatten ja über die letzten Jahre auch einfach immer wieder diese Vorteile, weil sie eben ganz oft andere Spielertypen beispielsweise effizient eingesetzt haben als der Rest der Liga. Vor allem defensiv mit diesen Two-Gapping, Defensive Tackles, wie sie ihre Linebacker verwenden, dass sie eben beispielsweise keine Edge-Rusher bezahlen, die unheimlich viel Geld kosten. Also Coaching-Staff, Head-Coach und Quarterback, so das sind die beiden zentralen Säulen für mich. Aber natürlich kommt dann Kaderplanung, Scouting, Cap-Management, all diese Sachen kommen dann auch noch mit dazu. Team, wo ich auch glaube, dass es möglich sein könnte, sind die Eagles. An sich finde ich auch ein relativ logischer Kandidat, aber da ist eben dieser Wentz-Faktor so das große Fragezeichen. Und das ist nun mal eine der Grundvoraussetzungen für mich, wie gesagt. Ansonsten haben die eigentlich alles. Ich denke, dass der Headcoach, Doug Peterson, dass der ein richtig, richtig guter auch über einen langen Zeitraum sein kann. Sie haben das Front Office vor allem, also die Eagles, eins der Teams, das, was denn ihr Verhalten im Draft angeht, das Berücksichtigen von Positional Value, das Vorgehen in der Free Agency, wie sie Compensatory Picks sich sichern können und wie sie das Spiel damit gewinnen können. Also da sind die Eagles eins der besten Teams der Liga im Moment, vielleicht sogar das Beste zusammen mit den Patriots. Die zentrale Frage da ist eben die Quarterback-Position und ob Carson Wentz fit bleiben kann und ob er dann auch diesen nächsten Schritt machen kann, wo man eigentlich gehofft hatte, dass er den letzte Saison macht. Aber grundsätzlich wäre das so das nächste Team nach den Browns und den Chiefs, das ich dann an der Liste mögliche Dynasty setzen würde. Ein Juppie hat gefragt, wie würdet ihr den Pro Bowl wieder zu einem ernstzunehmenden und anschaulichen Event machen? Ja, Pro Bowl immer ein etwas schwieriges Thema. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich schaue ihn quasi so gut wie nie. Vielleicht mal hier und da ein Highlight, aber normalerweise schaue ich den Pro Bowl gar nicht. Also für mich gibt es zwei Optionen. Die Option A ist das Spiel selbst abschaffen, also das Pro Bowl-Spiel quasi. Und den Pro Bowl zu einer reinen Skills-Competition machen. Und da hat die NFL ja jetzt schon einiges wieder eingeführt, was auch, glaube ich, gerade so über Social Media sehr gut funktioniert hat. So Sachen wie eben Accuracy-Competition für die Quarterbacks. Man könnte da 40-Yard-Sprints durchführen und schauen, wer ist der schnellste Spieler im Pro Bowl. Man könnte für die Receiver so Gauntlet-Drills und solche Sachen, wo sie eben versuchen müssen, möglichst viele Bälle zu fangen, machen. Man könnte sowas wie Bankdrücken für die Linemen machen und so weiter. Also dass es das Spiel an sich überhaupt nicht gibt, aber eben alles sich um diese Skill-Competitions dreht und die dafür noch ausgebaut werden. Ich glaube, das könnte zumindest einen höheren Unterhaltungsfaktor liefern. Die Alternative wäre dem Spiel selbst, wenn man das nicht abschaffen will, in irgendeiner Art und Weise einen Wert geben. Also indem der Sieger tatsächlich einen Benefit hat. Also wir sind jetzt wieder in Conferences eingeteilt. Also es spielt ja NFC gegen AFC. Also könnte man sowas machen wie: Die Siegerkonferenz darf eben den übernächsten Draft ausrichten oder irgendwie sowas. Also das ist einfach nur so mal ein Gedanke, aber dass eben das Siegerteam tatsächlich in irgendeiner Art und Weise einen Nutzen daraus hat, dieses Spiel zu gewinnen. Weil wenn es den nicht gibt, dann wird sich das Spiel auch nicht verbessern, weil die allermeisten, die da hingehen wollen, ein bisschen Spaß haben und vor allem sich nicht verletzen. Letzte Frage, die ich jetzt noch mit reingenommen habe von OnePride. Welche Themen würdet ihr gerne im Podcast behandeln, wenn ihr die Zeit dazu hättet? Also abseits der normalen Fragen, was würdet ihr zusätzlich gerne unterbringen, gegebenenfalls auch über den Podcast hinaus machen? Habe ich jetzt nicht mit Christoph abgesprochen, also ich kann nur für mich jetzt hier sprechen, aber was mir sofort in den Sinn kam, war so eine lockere Talkrunde vielleicht, die das Analytische natürlich mit und taktisch natürlich mit in irgendeiner Art und Weise einbeziehen, aber nicht in den Mittelpunkt stellen. Also der analytische Part, ganz klar, das ist unsere, unsere Identität und das ist auch meine große Stärke und das, was uns, glaube ich, als Podcast auch zu einem nicht geringen Teil ausmacht. Aber falls wir irgendwann wirklich mal sagen, wir machen ein festes zweites Segment in der Woche oder wie auch immer, hätte ich da Lust drauf, was zu machen, wo man vielleicht spontaner zum Beispiel über Themen redet. Also, dass man spontan Themen vorgesetzt kriegt oder Thesen vorgesetzt kriegt und sich spontan damit auseinandersetzen muss. Das könnte man auch mit User-Interaktionen verbinden. Also so irgendwas, was in der Richtung, ihr merkt, ich habe das nicht jetzt irgendwie konkret ausformuliert, aber irgendwas, was so eine spontane, interaktive, lockerere Gesprächsrunde vielleicht ist. Ich glaube, so kann man es am ehesten sagen, weil der taktische Part, der macht mir natürlich vor allem unheimlich viel Spaß und ich hoffe euch auch. Ich denke schon, sonst würdet ihr wahrscheinlich nicht zuhören. Aber ich denke, dass wir uns da auch noch vielleicht irgendwann mal so eine zusätzliche Kategorie noch, wenn wir irgendwann mal mehr machen, noch dazu packen können. Genau, das wäre es dann mit dem inoffiziellen zweiten Teil des Mailbags gewissermaßen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei jetzt bei unseren Mailbag-Folgen. Wir werden jetzt schon, haben wir angekündigt, mit den Divisions starten. Also geht nahtlos in die Division-Serie über. Wie immer der Hinweis noch ganz kurz zum Abschluss, wenn ihr es noch nicht getan habt, uns auf YouTube zu abonnieren, selbst wenn ihr den Podcast da nicht hört, das hilft uns echt ungemein, genauso wie wenn ihr iTunes-Reviews schreibt, also wo ihr uns kurz, im Idealfall natürlich 5 Sterne gebt und 2 Zeilen dazu schreibt. Hilft uns extrem, um den Podcast größer zu machen und weiter zu verbreiten. Ansonsten danke für euren Support schon. Ihr alle, die jetzt die Folge hier hört, unterstützt uns natürlich auch. Dafür vielen Dank und ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sprechen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.